willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Psyche. Wir widmen uns heute einem Thema, was für viele mit Sicherheit interessant ist und von dem viele vielleicht auch einfach schon mal irgendwas gehört haben oder vielleicht sogar auch tiefer eingestiegen sind, weil es tatsächlich immer mehr an Popularität gewinnt. Es geht um positive Psychologie.
Genau, und dazu vielleicht noch ein kleiner Schwenk, nicht nur aus meinem Leben, sondern auch aus der Geschichtsseite. Also die positive Psychologie kommt einfach sehr stark aus der Entwicklung heraus, dass natürlich die Psychologie anfänglich sehr defizitorientiert war. Das heißt, es ging natürlich um die Frage auch der, also am Anfang noch nicht mal der mentalen Gesundheit, sondern eben der Frage, wie auch psychische Krankheiten eben ja, geheilt werden können oder wie man da umgehen kann. Und in den 50ern fing der amerikanische Psychologe Maslow, den ihr bestimmt alle noch von der Maslow-Pyramide kennt, an sich darum eben Gedanken zu machen und hat sich ja auch Gedanken um menschliche Bedürfnisse gemacht, aber eben auch um Themen und hat damit eigentlich den Begriff positive Psychologie erstmals so ein bisschen geprägt. Sehr starken Aufschwung hat das Ganze dann in den 90ern bekommen und vielleicht noch einen weiteren Namen, den man kennen sollte und für all die, die es interessiert, wo man auch tolle Bücher lesen kann, ist rund um Martin Seligman, der das eben in den USA ja bis heute noch sehr stark getrieben hat und zum Beispiel an der Penn State auch mit den ersten ganzen Studiengängen in diesem Bereich auf den Weg gebracht hat. Und das heißt, Themen dazu sind sowas wie Glück, Optimismus, aber auch Themen wie, was sind eigentlich individuelle Stärken, wie kann man die nutzen, wie kann man aber auch Dinge wie zum Beispiel Vergebung oder auch Solidarität, also zwischenmenschliche Stärken aufbauen. Genau, und mich hat das Ganze eben auch schon früh im Studium umgetrieben, weil ich damals wusste, ich will vielleicht nicht unbedingt in die Therapie. Aber was gibt es dann eben noch? Und bin da drauf gestoßen und habe dann zum Beispiel meine Bachelorarbeit auch in einer Wohlbefindensstudie geschrieben und fand das eben ja sehr interessant und wäre auch beide mal an die Penn State gegangen, dann doch einen kleinen Umweg in eine andere Richtung eingeschlagen, genau. Aber deshalb freuen wir uns sehr, sehr doll, dass wir heute die Chance haben, mit der Glücksdetektivin zu sprechen. Und was genau sie macht, erzählt sie uns hier gleich selber. Heute haben wir Katharina Tempel hier bei uns zu Gast. Sie ist Autorin und Coach und in welchem Bereich sie damit unterwegs ist und warum manche sie vielleicht auch als Glücksdetektivin ansprechen, kann sie uns gleich selber erzählen. Herzlich willkommen, Katharina.
Ja, hallo.
Wir haben ja gerade dich schon als Autorin und Coach angekündigt. Ich denke, so ein bisschen Vorstellungskraft haben dann wahrscheinlich die meisten von uns, was du genau machst. Aber kannst du uns noch mal so ein bisschen durch deine alltäglichen Aufgabenfelder und Bereiche leiten?
Gerne. Also sind ja im Grunde zwei Bereiche. Ne? Als Autorin, ich glaube, das verstehen die meisten Menschen, ist es natürlich mein Beruf, Bücher zu schreiben. Und gerade die letzten Monate zum Beispiel habe ich an meinem zweiten Buch geschrieben. Da hat dann alles andere ziemlich pausiert und da ist es wirklich jeden Tag an diesem Manuskript sitzen, hoffentlich Zeilen schreiben und ja, natürlich auch ganz viel Recherche und Gliederung und ja, Absprachen mit dem Verlag etc. Bis das Ganze dann druckreif wird, geht das dann noch einige Male hin und her mit Lektorat. Aber ja, da schreibe ich Bücher sozusagen hauptberuflich. Und der andere große Bereich meines Schaffens, das ist dieser Bereich Glücksdetektiv. Ja, ich beschreibe es immer so ein bisschen als Coach, Online-Coach. Ich würde sagen, die Hauptbeschäftigung da, die ich jeden Tag zu leisten habe, ist Content-Erstellung. Also ich bin eben im Internet sichtbar. Ich habe eine Webseite, ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe verschiedene Social-Media-Profile und die müssen dann einfach regelmäßig bedient werden. Also Content-Erstellung ist da ein ganz, ganz großer Punkt. Das variiert natürlich immer, gerade bediene ich weniger Kanäle als vorher, aber ich sage mal so, zu Bestzeiten kann man sich das so vorstellen, da muss einmal die Woche kommt ein neuer Blogartikel, ein neues YouTube-Video, ein Newsletter, 7 Facebook-Postings, 20 Pinterest-Pins. Genau, das ist sozusagen das Reguläre, was jede Woche bedient wird. Und drumherum dann natürlich nochmal, da kommen die ganzen Kommentare beantworten. hier, was hat man noch? Natürlich Mails, Kooperationsanfragen, eventuell Kooperation oder Interviews geben, Pressearbeit, Kongresse, das ist da noch so drumherum.
Wow. Wie findest du deinen Content?
Inhaltlich? Oder? Ja,
also was treibt dich um? Wie entscheidest du, was dich sozusagen in der Woche bewegt?
Ja, also das ist ein Mix, würde ich sagen. Ich kriege natürlich seit vielen Jahren, ich mache das seit 2013, kriege ich jeden Tag E-Mails, lese die Kommentare unter meinen Blogartikeln, unter meinen Videos, unter meinen Postings und habe dadurch natürlich sehr gute Einblicke, auch was meine Zuschauer und Leser und Leserinnen bewegt. Insofern greife ich da immer wieder Wünsche auf, immer wieder die Themen, wo ich weiß, das sind diese Hauptglücksverhinderer zum Beispiel, also die Hauptprobleme, die meine Leser und Leserinnen belasten. Und es ist auch ein Mix aus eigenen Erfahrungen mal oder eigenen Erkenntnissen, was mich selbst gerade umtreibt. Und ja, und natürlich auch so ein bisschen Brainstorming, ne? Man macht sich ja dann auch schon einen Social-Media-Plan. Also es ist nach Möglichkeit, setzt man sich nicht Montag hin, um den Post für Dienstag zu schreiben, sondern man plant das natürlich auch mal so ein bisschen im Voraus. Und da guckt man dann auch, gibt es irgendwelche aktuellen Geschehnisse, über die man reden kann? Oder ist zum Beispiel, steht bei mir irgendwas an, dass ich eben ein neues Buch rausbringe? Dann greift man natürlich auch das Thema des Buches auf in ganz vielen Postings und Beiträgen und Videos und verwertet das sozusagen.
Hast du gerade schon Glücksverhinderer angesprochen? Was sind denn so typische Glücksverhinderer?
Oh, gute Frage. Ja, da habe ich tatsächlich so einige in den Jahren rausgefiltert. Ich muss sagen, die Themen, die mich am allerhäufigsten erreichen, wirklich seit Jahren stabil, das ist ein geringes Selbstwertgefühl, also diese ganze Selbstwertproblematik, sage ich mal, bis hin zu Selbsthass. Und auf der anderen Seite Ängste und Sorgen. Das ist, glaube ich, auch überhaupt nicht untypisch. Angststörungen gehören ja zu den häufigsten psychischen Störungen hier in Deutschland. Und das zeichnet sich eben auch bei mir ab. Das zeichnet sich ab in den Problemen, die Menschen an mich herantragen. Und das ist dann eben oft sowas wie, ich habe Panikattacken oder ich traue mich nicht aus dem Haus oder ich mache mir ständig so viele Sorgen. Ich bin belastet von diesem und jenem und denke darüber nach. Und da ist natürlich nicht immer das Wissen schon vorhanden, dass jemand auf mich zukommt und sagt, ja, ich habe hier diese Ängste, sondern es werden eben die Probleme und Belastungen geschildert. Und dann ist es eben auch so ein bisschen Teil von meinem Job zu gucken, geht das eben in diese Richtung Ängste und das vielleicht mal auf den Tisch zu bringen und da ein Bewusstsein für zu schaffen.
Aber du arbeitest damit, also wenn man das Wort Coach hört, denkt man ja oft an dieses One-on-One-Coaching. Das meinst du tatsächlich, machst du das auch? Oder ist das sozusagen, ist dein Coaching hauptsächlich durch dein Content, deine Beiträge, deine verschiedenen Formate geprägt?
Genau, also aktuell ganz. Ich habe mal eine Weile E-Mail-Coaching angeboten. Das war also ein 1-zu-1-Coaching mit verschiedenen Paketen. Also es konnte eben auch ein großes Coaching gebucht werden. Da hatte man dann 5 Kontakte. Und da habe ich teilweise die Leute wirklich auch über ein halbes Jahr oder so begleitet. Aber aktuell ist es wirklich, sind es die Gratis-Inhalte, die ich halt auf den verschiedenen Plattformen teile. Und es sind natürlich auch noch die Selbsthilfeprogramme, die Online-Kurse und E-Books oder eben Bücher, die ich zu den Themen schreibe.
Wann hast du gemerkt, dass das Thema dein Thema ist und dass du über genau diesen Weg, den du ja jetzt gewählt hast, ne, dass du quasi so ein Angebot machst, was du auf deinen Plattformen präsentierst und präsent und zugänglich machst, dass das so großen Anklang findet?
Ja, also das war ein ganz natürliches Wachstum über viele Jahre hinweg. Es gab nicht diesen Moment, oder ich bin nicht als Kind rumgerannt und habe gesagt, das möchte ich machen. Überhaupt nicht, da kamen noch ganz viele Zwischenstationen. Aber es war dann, also ich habe ja nach Abschluss meines Psychologiestudiums, habe ich auch erstmal in der freien Wirtschaft gearbeitet und bin da sozusagen privat auf das Thema positive Psychologie gestoßen. Das war nämlich, als ich meinen Abschluss gemacht habe, 2009, gab es das noch gar nicht an Universitäten in Deutschland. Insofern bin ich da wirklich privat drauf gestoßen durch ein Buch von einem Harvard-Professor, der eben über positive Psychologie gelehrt hat. Und das hat mich so fasziniert, dass ich ja, einfach immer mehr gelesen habe, da tiefer eingestiegen bin und dann eben auch diesen Wunsch hatte, darüber noch eine Doktorarbeit zu schreiben. Und das heißt, ich bin sozusagen dann erstmal in diese wissenschaftliche Bahn gegangen, habe eine Doktorarbeit darüber angefangen. Und während dieser Beschäftigung mit all den man liest ja 100.000 Paper dann, da habe ich einfach festgestellt, wie viele spannende Sachen es da schon gibt, wie viele Forschungserkenntnisse, die der Allgemeinheit überhaupt nicht zur Verfügung gestellt. Naja, sie waren sozusagen einfach nicht wirklich publik. Die gingen damals noch nicht so richtig durch die Medien. Und selbst ich als Psychologin wusste das ja alles gar nicht. Und ja, so ist der Wunsch entstanden, diesen Blog Glücksdetektiv zu gründen, um einfach andere auch daran teilhaben zu lassen, was ich da gerade lerne und erfahre. Weil ich dachte so, hey, ich bin nicht die Einzige, die es spannend findet, wie wir glücklicher werden können. Das interessiert doch ganz viele andere auch und das möchte ich einfach ein bisschen bekannter machen. Und genau, insofern, ich habe halt erst diesen Blog als auch Hobbyprojekt wirklich gestartet. Und darüber, der ist dann aber halt immer größer geworden und darüber habe ich dann immer mehr Zuschriften bekommen und eben auch immer mehr Problemschilderungen, sodass dann der Wunsch entstanden ist, okay, also erstens sehe ich, da ist ein ganz großes Bedürfnis und ein ganz großes Potenzial da und aber auch, ich möchte irgendwas schaffen, wie ich diesen Menschen helfen kann, die mich anfragen und die immer wieder auch mit den gleichen Problemen kommen. Und so habe ich Online-Kurs erstellt.
Ja, total spannend, wie du das erzählst, weil tatsächlich, also mich hat das im Anfang des Studiums auch total umgetrieben, weil ich einfach ich hatte damals, glaube ich, auch mal die Chance auf einer Konferenz, den Professor Seligman kennenzulernen und fand das einfach sehr beeindruckend, was der erzählt hat auf dem Symposium und super spannend. Und trotzdem hat man ja das Gefühl, dass in Deutschland der Trend oder die Bewegung noch nicht ganz so schnell ist. Also wir hatten irgendwie gehört, ich glaube, dieses Jahr ist die erste deutsche Professur für positive Psychologie rausgegangen und dadurch kann man jetzt, glaube ich, auch das in einem Master studieren. Aber das ist jetzt ja irgendwie, also wie gesagt, du hast auch 2008 genannt. Ich glaube, bei mir war das auch 2009, 2010, dass ich auf diesem Symposium war. Das sind jetzt ja auch schon wieder über 10 Jahre her. Also es passiert was. Aber trotzdem, also das, was du gerade beschrieben hast, wie wenig von den Erkenntnissen auch dann wirklich in der Praxis oder beim Individuum ankommen, ist ja tatsächlich auch wirklich heute noch der Fall. Beziehungsweise, wenn du sagst, du machst das ja auch seit 2013, hast du eine Veränderung gespürt? Also wie stark das bekannt ist oder in den Medien ankommt oder?
Ja, schwer zu sagen. Also ich weiß natürlich aus von fachlicher Seite sozusagen, dass es da mehr gibt, ein Dachverband, eine Gesellschaft für positive Psychologie, das Unterrichtsfach Glück ist ja auch, das ist auch mal durch die Medien gegangen. Das haben wir, glaube ich, inzwischen auch an 100 Schulen in Deutschland. Aber dass es wirklich ankommt, also kann ich eigentlich so nicht bestätigen. Ich glaube, das ist noch, also nach meinem Gefühl, mehr oder weniger das Gleiche. Wobei ich sagen muss, von diesen positiv-psychologischen Interventionen, diesen Übungen der positiven Psychologie, die ich auch in meiner Doktorarbeit untersucht habe, das war wirklich, als ich angefangen habe mit der Doktorarbeit 2012, 2013, da war das noch überhaupt nicht bekannt. Und inzwischen ist diese eine Klassikerübung, der positive Tagesrückblick oder drei gute Dinge wird sie auch oft genannt. Das zum Beispiel, das habe ich den Eindruck, das kennen jetzt schon wirklich sehr viele Menschen, weil das immer wieder auch in der Presse genannt wird, immer wieder in Interviews mit irgendwelchen Glücksforschern, positiven Psychologen dann erwähnt wird. Also da tut sich vielleicht schon was, aber natürlich auch so ein bisschen zeitverzögert. Ist ja auch normal, ne? Dass es immer erst ein paar Jahre später dann wirklich in die Allgemeinheit gelangt.
Hättest du gedacht, dass du so gerne Bücher schreibst? Ich überlege gerade nach der Doktorarbeit, also das Thema hatte ich zur Doktorarbeit geführt und die Doktorarbeit so, weiß ich nicht, thematisch total tief rein wahrscheinlich dass dann daraus eine Autorentätigkeit erwächst.
Hätte ich auch nicht unbedingt gedacht, wobei ich sagen muss, es war eigentlich schon mein Kindheitstraum, Schriftstellerin zu werden. Also das Schreiben lag mir durchaus schon immer. Ich habe auch als Kind schon mal irgendwie die ersten Bücher versucht zu schreiben. Also so 9 Seiten oder so.
Immer.
Genau. Aber es war natürlich, also es war mir damals noch gar nicht bewusst, dass das auch mehr so in diesem Ratgeberbereich wird und Psychologie. Ich dachte natürlich, ich schreibe Fantasy-Romane oder Historienromane oder so. Das waren eigentlich so mehr meine Leidenschaften. Aber Ja, ich muss sagen, es ist auch an mich herangetragen worden, wie vieles anderes. Das hatte ich gar nicht so von mir aus initiiert, sondern es waren dann einfach die Verlage, die auf mich zugekommen sind. Wenn man eine gewisse Bekanntheit hat und eben Präsenz im Internet, dann da ist doch einiges geschehen in den letzten Jahren. Und so konnte, glaube ich, die Idee auch bei mir wachsen. Ich habe da einiges abgelehnt, bis ich das Gefühl hatte, das ist der richtige Zeitpunkt, das ist der richtige Verlag, das ist das richtige Buch und Projekt. Und genau, das möchte ich machen.
Oh, das gibt meinem Schriftstellerinnen-Traum ja noch Hoffnung.
Alles möglich.
Sehr schön. Hast du für dich wie hast du für dich auch die letzten 1,5 Jahre in der Krise erlebt? Ist das was bei dir auch angeschlagen hat? Also man hat ja, finde ich, wir hatten kürzlich ein Interview, da ging es auch um das Thema Gesundheitsprävention. Und da hatten wir schon gehört, dass einfach im letzten Jahr auch in der Öffentlichkeit ein anderes Bewusstsein geschaffen wurde. Oder auch vielleicht man offener darüber diskutieren konnte. So nach dem Motto, jetzt ist Krise, jetzt darf ich auch mal sagen, dass es mir nicht gut geht. Ist das auch was für deine Zeit verändert hat?
Ja, ich finde, das hat man schon gespürt. Gerade zum Anfang war auch ganz großes Bedürfnis nach, ich hatte dann auch so ein paar Videos gebracht, hier mental stark bleiben, psychisch gesund bleiben in der Krise. Ne? Die sind sehr gut angekommen und da war ein ganz großes Bedürfnis, eine große Nachfrage. Ich hatte auch als Aktion, ich habe ein Selbsthilfeprogramm Angstfrei ins Glück, also ein Kurs quasi gegen oder um Ängste und Sorgen in den Griff zu bekommen, sagen wir es mal so. Und das habe ich auch dann mit 50% Rabatt irgendwie rausgebracht in der Aktion, weil ich gesehen habe, dass einfach, das ging ja auch durch die Medien, ne, dass diese Ängste dann dadurch nochmal so geschürt wurden und zugenommen haben und viele ja dann auch nicht mehr zum Therapeuten gehen konnten. Und das zum Beispiel ist auch super angekommen, also das wurde mir aus den Händen gerissen. Ich muss aber sagen, im Verlauf der Krise der letzten 1,5 Jahre habe ich dann so ein bisschen das Gegenteilige gespürt. Also dass eher so ein bisschen auch, also es ist schwer, ich habe keine Tools, um das darauf zurückzuführen. Also es ist reine Interpretation. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen so beschäftigt waren zu überleben, sage ich mal, mit ihren alltäglichen Belastungen irgendwie klarzukommen, dass gar nicht mehr so die Kapazität da war, jetzt, weißt du, an den persönlichen Baustellen zu arbeiten, die Persönlichkeit weiterzuentwickeln, mal an der Resilienz zu arbeiten oder sowas, was auch völlig verständlich ist, weil für sowas brauchen wir immer einen Funken Energie. Und wenn man die nicht hat, das kenne ich auch von mir selbst, dann treten diese Themen halt mal für eine Weile in den Hintergrund und man beschäftigt sich wirklich mit dem fundamentalen Überleben. Und diesen Eindruck hatte ich bei mir, habe ich gesehen, dass die Zahlen in ganz vielen Bereichen runtergegangen sind. Und das habe ich auch von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen gehört. Also da hatte ich eher den Eindruck, dass diese ganzen Themen glücklicher werden, Persönlichkeitsentwicklung abgenommen haben, was sicherlich nicht auf eine hohe Zufriedenheit zurückzuführen ist, dass der Bedarf nicht mehr da ist. Der Bedarf war da. Aber ich glaube, andere Dinge waren einfach vordergründiger.
Ja, ich finde es total spannend, weil man hört ja, ich glaube, wir können ja auch noch gar nicht absehen, was alles da jetzt noch so passieren wird, glaube ich. Also ich glaube, es wird auch noch viel kommen an überraschenden Fakten. Eine Sache, die mich kürzlich tatsächlich überrascht hatte, ist, da hatte ich eine Statistik gesehen, wie viele Menschen jetzt gerade kündigen. Und ich war tatsächlich überrascht, weil man ja eigentlich sagt, Sicherheitsbedürfnis, Krise. Die haben das so begründet, dass sie gesagt hat, dass viele, die jetzt allein im Homeoffice saßen, sich doch nochmal gefragt haben, A, was ihnen gerade wichtig ist und B, dass der Job alleine ohne Kollegen, ohne soziale Kontakte plötzlich ein anderer Job war. Und sie gesagt haben, dann haben sich manche Menschen tatsächlich einfach so weit neu orientiert zu sagen, nee, danke, jetzt doch nochmal anders. Und das fand ich auch interessant, weil das ja auch so eine kleine Gegenbewegung ist, die man vielleicht nicht erwartet. Und vielleicht kommt das jetzt auch in mehreren Wellen.
Ja, das ist spannend. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil es natürlich, wenn man so rausgerissen wird aus der Normalität und aus dem Alltag, dann gibt es einem natürlich auch wieder die Möglichkeit, mal zu reflektieren und innezuhalten und zu gucken, stimmt denn eigentlich alles noch so in meinem Leben? Oder ne, sind hier ein paar Dinge schon länger im Argen und ich habe das halt so in dem Alltagstrubel gar nicht wahrgenommen. Also das kann ich mir schon auch vorstellen, dass es da an einigen Stellen vielleicht jetzt auch nochmal zu Veränderungen kommt.
Vielleicht auch verbunden mit der Frage, ob sowas wie eine neue Normalität entsteht, ne? Also so vom Gefühl her, alles, was, weiß ich nicht, also auch in Bezug auf Stress oder Belastung, ne? Also alles, was nicht diesen Adrenalin-Peak ist, sondern einfach konstant auf dem Level bleibt, ist ja schon irgendwo wieder so eine Art neuer Normalzustand, ob jetzt gesundheitsförderlich oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Aber es geht ja jetzt einfach schon sehr, sehr lange. Und dann ist natürlich die Frage, wann kommst du aus dem, weiß ich nicht, aus diesem, okay, am Anfang hast du da ganz viel Zuspruch gemerkt, weil alle gedacht haben, okay, ich muss mich hier gut aufstellen. Und dann flacht das ab, vielleicht eher so im Überlebenskampf, wo alle sind schon so energetisch unten. Und das ist halt spannend, ne? Was ist jetzt das neue Normal und von welcher Baseline starten wir jetzt? Und was ist dann vielleicht auch wichtig als Hilfsangebot oder als Unterstützungsangebot?
Genau. Welche Ausschläge sind jetzt zu erwarten und in welche Richtung? Und ja, da lasse ich mich auch überraschen natürlich.
Kannst du uns schon ein Wort sagen? Du hast gesagt, du schreibst an deinem zweiten Buch. Also was sind gerade die Themen, die dich umtreiben oder in welche Richtung geht es gerade für dich? Mhm.
Also das Thema dieses Buches, ja, grob gesagt ist es so Leben verändern, aber es ist jetzt nicht dieses reine Motivationsgequatsche, tu es, jag dein Träumen, sondern es geht darum, warum wir eigentlich so sind, wie wir sind. Wieso haben wir jetzt zum Beispiel Probleme mit dem Selbstwertgefühl? Wieso haben wir jetzt die Tendenz, dass wir uns ständig Sorgen machen oder dass wir alles schlecht sehen oder dass wir immer so schwierige Beziehungen führen oder keine Freunde kennenlernen? Ne? Wann sind all diese Muster entstanden? Denn letzten Endes sind das ja alles Gewohnheiten. Also Gewohnheiten machen uns aus. Es sind unsere Denkgewohnheiten, es sind natürlich auch unsere Verhaltensgewohnheiten. Und die haben sich oft halt schon in früher Kindheit geprägt und formen uns jetzt. Und das ist oft, ist uns das ja auch nicht bewusst. Aber genau diese Punkte können eben jetzt dazu beitragen, dass wir Probleme haben, Beziehungen einzugehen oder dass wir uns ständig unglücklich fühlen, obwohl wir doch eigentlich im Grunde alles haben, was wir wollten und auch einen ganz guten Job haben und eine tolle Familie. Und ne, trotzdem ist man immer, hat man das Gefühl, ich fühle mich nicht glücklich. Und was hält mich denn davon ab? Und genau, ja, um diese Muster zu erkennen und sie dann eben auch Schritt für Schritt zu verändern, durch den Ansatz von Mikrogewohnheiten. Das ist so gerade mein Thema, dass man das wirklich realistisch und alltagsnah anschaut. Wie kann ich diese Muster verändern, die mich belasten und die mich davon abhalten, glücklicher zu werden und das Leben zu führen, das ich eigentlich führen möchte?
Total spannend mit den Mikrogewohnheiten. Ich hatte mich irgendwann vor einer Weile mal in diese WUP-Methode eingelesen. Ich weiß nicht, ob dir das was von sagt. Das geht vielleicht, genau, vielleicht geht das auch so ein bisschen in die Richtung. Fand ich damals auch schon sehr spannend, weil Gewohnheiten ist ja tatsächlich was uns, glaube ich, alle im Kleinen und Großen umtreibt. Wenn man was verändern möchte, stellt man plötzlich fest, dass da ein innerer kleiner Schweinehund sitzt, der doch ein bisschen auch mal einen davon abhält.
Der sagt dann immer, nein, das hast du schon immer so gemacht und
auch weiter so. Ja, und der sagt auch, auf der Couch ist es viel bequemer als in deinen Turnschuhen.
Ja. Und man braucht, glaube ich, mehr als 100 Wiederholungen, bis sich ein neues Verhalten als Gewohnheit sozusagen einstellt. Ne? Also das heißt, es ist ja Arbeit und Üben, Üben, Üben.
Genau. Es kommt allein auf die Anzahl der Wiederholungen an. Es gibt da gar keine feste Grenze. Es gibt ja immer mal wieder, irgendwie wird berichtet, 30 Tage, 100 Tage, was auch immer. Aber das hängt ja total davon ab, welche Verhaltensweise du verändern möchtest, wie oft du dazu kommst, die auszuüben und dann eben einfach rein von der Anzahl der Wiederholungen.
Ich frage mich gerade, wie ist das für dich so eine Art Entwicklung, eine thematische, also über deine Bücher sozusagen, also dass du die so ein bisschen als Aufbau, also ich gehe davon aus, dass man jedes Buch sehr gut für sich lesen kann, aber ist das für dich so eine Art thematischer Flow, der über die Bücher entsteht?
Ja, schon. Auf jeden Fall. Also sie sind beide in sich geschlossen, das stimmt schon, aber es sind so ein bisschen, glaube ich, die grundlegenden Pfeiler im Leben. Also das erste Buch gibt dir die Liebe, die du verdienst. Das ist halt, ich sage immer so, dieses stabile Selbstwertgefühl, das ist die Basis. Das ist einfach die Basis von allem. Das ist die Basis davon, dass du irgendwie in deinem Leben gesund und glücklich sein kannst. Deswegen da anzufangen ist immer lohnend für alle Menschen, auch die denken so, ach, eigentlich habe ich damit gar kein Problem. trotzdem mal zu schauen, wie geht man eigentlich mit seinen Bedürfnissen um, welche Überzeugungen hat man vielleicht noch im Kopf, die einen unbewusst auch so ein bisschen, ja, die unbewusst zu Problemen führen können. Und das zweite Buch jetzt, das ist halt wirklich, das betrachtet das Ganze nochmal so weiterhin. Jetzt hast du an deinem Selbstgefühl gearbeitet und im besten Fall eben auch so eine einigermaßen gesunde, gute Beziehung zu dir selbst aufgebaut. Und dann im zweiten Schritt zu schauen, okay, was ist da jetzt noch in mir drin, was ich bearbeiten darf, um einfach, damit mir die Türen offen stehen für alles, was ich machen möchte. Es ist ja, ich schreibe ja gar nicht vor, was man machen soll. Das ist ja jedem Menschen selbst überlassen. Aber ich sehe eben, dass da oft Bedürfnisse entstehen, dass da oft Wünsche und Träume sind. Und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass man irgendwie trotzdem nie an das Ziel kommt. Und ja, da einfach mal zu schauen, was sind diese Blockaden, die mich jetzt noch davon abhalten, damit ich mir dann das Leben gestalten kann, in dem ich persönlich aufblühe.
Du hattest gerade schon so ein bisschen dich selber angesprochen. Ich hatte irgendwo auf deinem Blog gelesen, da steht so, ich als eigentlich pessimistische Person. wie hat das ganze Thema dich auch selber beeinflusst? Oder wirst du auch oft gefragt, bist du jetzt super glücklich?
Genau, also um Gottes Willen, ich habe auch eine große Entwicklung durchgemacht und ich mache sie weiterhin durch. Und da ist auch noch ganz viel, was ich entwickeln darf und was ich entwickeln kann. Also ich selbst präsentiere mich nicht und möchte mich auch nie als Guru sehen, der das Ganze total positiv und perfekt vorlebt. Und meine Leserinnen und Zuschauer sollen doch bitte so werden wie ich, damit sie dann auch glücklich sind. Also das auf gar keinen Fall. Sondern ich bin genauso wie jeder andere Mensch. Ich habe genau dieselben Probleme, dieselben Belastungen, stehe vor denselben Herausforderungen und habe dieselben Wünsche und Träume. Und insofern, genau, für mich ist das auch eine ganz große Entwicklung gewesen. Und tatsächlich war ich früher eher jemand, der wirklich sehr negativ gedacht hat. Und das ist nach wie vor eine Herausforderung für mich. Das ist ja dann auch nicht schlagartig mal eben weg. Aber man lernt eben, sich dieser Dinge bewusst zu werden, dass sie einem schneller auffallen und dass man sie dann einfach auch aufhalten, unterbrechen kann, durch etwas Geeigneteres ersetzen kann. Und da bin ich, glaube ich, schon recht weit gekommen, dass ich, inzwischen würde ich eigentlich sagen, ich bin ein optimistischer Mensch, aber nichtsdestotrotz bin ich anfällig für diese negativen Gedankenspiralen. Ne? Wenn mal was schlecht läuft am Tag, da kommen auch schnell solche Gedanken wie, oh, es läuft ja mal wieder alles schief und diese Sachen, die einen dann weiter runterziehen. Und ich bin mir dessen bewusst und ich arbeite Tag für Tag daran, dass ich da halt schneller wieder rausfinde und schneller wieder was entgegensetze. Und ja, das ist sozusagen die Herausforderung, vor der ich stehe oder ich sage mal, mein größter Glücksverhinderer. In anderen Bereichen bin ich gut aufgestellt. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich zum Beispiel ein stabiles Selbstwertgefühl mitgegeben bekommen habe. Das ist ja auch nicht meine Leistung, sondern es ist ja, muss man sagen, hauptsächlich Verdienst der Eltern oder beziehungsweise, ne, das ist einfach eine Frage von, was hat man als Kind für Erfahrungen gemacht und da durfte ich gute machen. Aber ja, so ist es halt bei jedem etwas anderes, deswegen es gibt auch keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern man muss halt schauen, welche Ressourcen hat ein Mensch und welche Belastungen und welche Mängel bestehen vielleicht und da dann ansetzen zu schauen, okay, was können wir für dich tun, damit du dich einfach besser fühlst und du gesünder und glücklicher sein kannst.
Du hast ja durchaus auch eine breite Online-Präsenz. Wenn ich an YouTube-Videos denke, denke ich leider auch immer an die Kommentarsection darunter. Und ich muss sagen, früher habe ich die komplett ignoriert, weil ich sie sehr anstrengend fand. In der Zwischenzeit habe ich festgestellt, dass es da auch sehr unterschiedliche Bereiche gibt, je nachdem, bei wem man sich gerade befindet. Also zum Beispiel eine Dame, deren Yoga-Videos ich gerne folge. Und da muss ich sagen, finde ich, es gibt eine sehr achtsame Community, wo die auch sehr nett sozusagen die Kommentare schreiben. Aber es gibt ja doch einfach auch viele Bereiche, wo man hört, dass man im Internet leider auch sehr schnell sehr negativ behandelt wird, weil es eben ja zum Teil einfach ist oder diese Distanz da ist. Wie erlebst du das? Hast du das auch, dass das durchaus auch schwierige Seiten hat, so als Person präsent zu sein?
Also ja, ich kenne das natürlich auch. Ich glaube, das kennt einfach jeder, der eben eine Internetpräsenz hat. Aber ich muss sagen, meine Community ist wirklich auch sehr freundlich. Also es ist zu 99,9% ist da alles positiv und freundlich und unterstützend und dankbar, wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber natürlich gibt es immer mal wieder irgendwie irgendeinen unverschämten Kommentar oder irgendwas Herabwertendes oder irgendeinen, ach, was weißt du denn schon, dir ist doch noch nie was passiert, ne? Irgendwie, wo irgendein wildfremder Mensch mal wieder Annahmen über dein Leben macht. Ja, das kenne ich auch. Und das ist schon schwierig, selbst wenn es total wenige Kommentare sind. Auch das ist ja eine Eigenschaft von unserem Gehirn, dass wir uns auf das Negative stürzen und fokussieren. Und da gibt es Studien zu, positive psychologische Studien, die das zeigen, dass eben zum Beispiel 5 positive Kommentare auf einen negativen kommen müssen, um den wieder so ein bisschen auszugleichen. Und also ich kann jetzt sagen, ach, das macht mir überhaupt nichts aus, aber das wäre gelogen. Es macht einem immer was aus. Manchmal frustriert es mich nur ein bisschen und macht mich wütend, weil ich denke so, ach, das ist einfach ein blöder Kommentar. Der Mensch kennt mich nicht und greift mich irgendwie doof an und das ist auch noch völlig unberechtigt oder so. Und manchmal stellt man natürlich auch die Qualität seines Videos zum Beispiel in Frage, wenn es dann doch eher inhaltlicher Natur ist oder jemand sagt, ja, naja gut, also dass jemand wirklich inhaltlich argumentiert, das gibt es eigentlich nicht. Es ist schon immer so ein bisschen destruktive Kritik, ne? Aber trotzdem, wenn er die Art, wie ich die Videos präsentiere oder sowas in Frage stellt, dann ja, dann kriegt man natürlich auch mal Zweifel und fragt sich, mache ich das eigentlich noch alles richtig? Soll ich irgendwie anders machen? Was völlig verrückt ist, ne? Weil du kriegst 90 positive Kommentare, einen negativen und dann stellt man seine Arbeit in Frage.
Ja.
Ja, so ist es. Und ich glaube, da muss jeder einen Weg finden, das nicht so an sich heranzulassen, da schnell drüber hinwegzugehen. Und genau, aber alles in allem muss ich sagen, es ist wirklich sehr, sehr positiv bei mir. Sonst weiß ich auch nicht, ob ich es machen könnte. Also wenn ich so viele negative Kommentare kriegen würde, wie das manche, ich sag mal, vielleicht auch Influencer, die dann wirklich auch ihr privates Leben zeigen, das würde mich, glaube ich, schon sehr arg belasten.
Ja, jetzt bist du ja sehr erfolgreich in dem, was du tust, allerdings auch selbstständig unterwegs. Das heißt, ich glaube, wir haben ja auch durchaus einige Studierende, die sich das hier anhören, die so ein bisschen interessiert sind, was ihre Jobchancen so angeht. Hast du vielleicht einen Einblick, wenn man sich jetzt für deinen Bereich interessiert oder auch generell das Thema positive Psychologie, was kann man denn in dem Bereich alles machen? Also gibt es da, siehst du da Chancen oder muss man sich vor allem erstmal selbstständig durch Leben kämpfen?
Ja, also ich denke, der größte Anwendungsbereich positive Psychologie ist natürlich so dieser Coaching-Bereich, Lebensberatungsbereich. Da sehe ich auch einfach die meisten Kollegen und Kolleginnen dann hingehen. Also entweder in irgendwelchen Ausbildungsinstituten arbeiten oder sich eben als Coaching selbstständig machen. Ja, einfach weil natürlich die Institutionen noch sehr sparsam gesät sind, ne? Dass man da dann wirklich eine Anstellung findet oder dass es ist ja zu hoffen und es bleibt abzuwarten, ob es sich dann eben noch mehr an den Universitäten etabliert, also ob da dann zum Beispiel auch wissenschaftliche Karrieren noch mehr möglich sind, Karrieren als Lehrkräfte, auch an Schulen, wie gesagt, ist das eine Möglichkeit, wobei ich glaube, kein Lehrer arbeitet dann wahrscheinlich nur im Schulfach Glück, sondern dann musst du eben auch noch ein anderes Lehrfach anbieten. Ja, und dann, aber es ist natürlich, da ist ja auch jeder selbst gefragt. Also wer das Thema spannend findet und wer das nach vorne bringen möchte, der kann ja auch mal überlegen, was es da für Möglichkeiten gibt und wo er oder sie dann eben auch tätig sein möchte. Weil das ist auch etwas, was ich immer wieder sage, wir neigen dazu, uns so an dem zu orientieren, was gerade da ist. Aber es gibt ja viel mehr Möglichkeiten, wenn wir sie auch einfach erschaffen, wenn wir sie erzeugen. Also ich habe ein Buch gelesen von Beate Westphal. Sie lebt und arbeitet auch in Berlin. Und zwar hat sie ein Café, backt Kekse und sowas, die sie dann auch an Firmen, für Firmenmeetings oder so verkauft und bietet Lebensberatung an. Und das fand ich auch eine ganz schöne Mischung, weil da kommt ja kein Mensch drauf, dass er sagt, auch ich mache mal einen Kaffee mit Lebensberatung. Aber das hat sie halt einfach kreiert, diesen Job, diesen Beruf. Und das möchte ich eigentlich immer jedem ans Herz legen. Auch so ein bisschen zu schauen einfach, wo liegen meine Interessen, wo liegen meine Stärken, was würde mich reizen? Und da vielleicht sein Betätigungsfeld einfach zu suchen und aufzubauen.
Das klingt nach fantastischen Abschlussworten. Ich glaube, da draußen darf jetzt jeder einmal drüber nachdenken, was er oder sie gerne machen möchte. Und wir danken dir, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es wirklich super spannend. Danke dir.
Ja, vielen Dank euch.
Heute fand ich es total interessant, dass einfach nochmal die Perspektive auf das psychologische Wirken sich für mich nochmal erweitert hat. Ich glaube, klassisch in meinem Kopf einfach das Therapieren, Beraten, so alles, was in diesem Bereich fällt, immer mit einer direkten Auseinandersetzung und einer direkten Interaktion auch verbunden ist. Also Therapeut oder eben Coach, Berater, wie auch immer, mit einer Person, mit einer Gruppe, mit einer Abteilung. Also man kann das ja auch in der Menge hochskalieren. Aber dass jetzt die Arbeit von Katharina als Glücksdetektivin einfach für eine breite Masse zur Verfügung steht, ohne zwangsläufig diese individuellen oder einzelnen Bezüge zu haben, sondern dass sie ein Angebot schafft, was für viele Menschen unheimlich gut funktioniert, ohne eben dieses direkte 1:1 zwischen Psychologe und Klient oder Patient zu haben.
Ja, für mich geht das auch total in diese Richtung. Ich fand auch nochmal, das ist eine schöne Erinnerung, dass eben digitale Medien in der Zwischenzeit sehr viele Möglichkeiten bieten. Und für mich ist eine psychologische Aktion bisher immer auch sehr mit dem zwischenmenschlichen und direkten Kontakt verbunden gewesen in meinem Kopf. Und ich fand das auch nochmal sehr schön zu hören, wie viele Menschen sie einfach erreichen kann und dass man auch mit einem, also dass es auch ein wahnsinnig niedrigschwelliges Angebot ist, ne? Dass jemanden, der nach gewissen Themen sucht, bevor der sich wirklich den zwischenmenschlichen Kontakt sucht, zum Beispiel mit einem Coach oder auch einer Therapeutin, dass natürlich sowas wie das Internet und Videos anschauen oder Blogbeiträge lesen ein tolles, auch breites erstes Angebot einfach sein kann. Das fand ich auch nochmal sehr schön zu hören. Und für mich ist tatsächlich noch so ein zweiter Punkt durchgeschimmert, weil sie auch in ihrer Geschichte nochmal erzählt hat, wie sie angefangen hat und dass einfach sehr viel Leidenschaft für das Thema aus eigenem Interesse entstanden ist. Und es wird ja heute, also Authentizität ist ja auch so ein Buzzword, aber für mich ist das halt total durchgekommen, als sie auch über die Themenauswahl gesprochen hat, die sie bewegt und zu sehen, dass wenn man bei einem Thema bleibt, das einen selber einfach wahnsinnig interessiert und man dann einfach dazu Content anbietet und dann dafür Zuspruch bekommt, das war einfach, fand ich, sehr schön zu hören. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr fandet die Folge genauso interessant wie wir. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über eine Bewertung in eurem jeweiligen Podcast-Player.
Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen und uns mitteilen, welchen Berufsbereich ihr für eine der nächsten Folgen spannend findet. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Und uns hört ihr wieder in 2 Wochen mit der nächsten spannenden Folge.